Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lurwig. Hallo. Und wir stellen heute ein Videospiel mit heilsamer Wirkung vor, ein neues Gesprächsformat, den Decolonized Glamour Talk, und werfen einen satirischen Blick auf Hans-Georg Maaßen mit aller gebotenen Vorsicht. Zunächst aber Musik von der Londoner Band Shame, die eine ganze Szene befeuert hat, als herausragende Liveband gilt. Demnächst soll es ein neues Album geben, dann womöglich auch mit diesem Titel hier, Fingers of Steel. Wenn Menschen Spiele spielen, dann haben die überproportional oft irgendwie damit zu tun, einem realen oder fiktiven Gegenüber Leid zuzufügen. Das ist nicht neu, auch Schach ist ja ein Kriegsspiel. Und so geht es auch in einer großen Zahl von Computerspielen ganz oft ums Zerstören, Ballern und Erobern. Spiele, die sich ums Thema Heilung drehen, sind dagegen sehr viel seltener. Das gerade erschienene Indie-Game A Space for the Unbound ist eines davon. Und Tim Baumann hat es für uns getestet.
Mit leicht wippender Pixelfrisur wandert Protagonist Atmar durch die zweidimensionalen Straßen von Loka City. Straßenhändler und Passanten lächeln freundlich, Halbstarke sind mit Coolsein beschäftigt, die Sonne scheint, das Leben in der indonesischen Kleinstadt ist gut. Eigentlich will Atmar jetzt die Schule schwänzen und mit seiner Freundin Raya ins Kino gehen. Das aber verzögert sich etwas, weil ich ihn immer wieder per Tastendruck dazu verdonnere, eine der auffallend zahlreichen Straßenkatzen zu streicheln, was diese mit einem zufriedenen und einem Pixelherz quittieren. Pixel Art lebt davon, mit minimalen Mitteln maximalen Effekt zu erzielen. Das Team der indonesischen Mojiken Studios, der Köpfe also hinter dem Indie-Game A Space for the Unbound, beherrscht diese Kunst. Der Himmel changiert kühn zwischen Schwarz, Braun, Grün, Rosa und Gelb. Die mit reduzierter Farbpalette Pixel für Pixel konstruierte Spielwelt wirkt, von kundiger Hand animiert, lebensecht und überzeugend. Auch auf der Soundebene punktet A Space for the Unbound mit gutem Gefühl für das richtige Maß. Die Effekte sind einprägsam, reduziert und stimmig. Die Musik, der Soundtrack umfasst etwa 20 Kompositionen, unterstreicht die vielfältigen Themata des Spiels und hat Ohrwurmqualitäten. In Retro-Grafik durch die Gegend wandern, Kätzchen streicheln und hier und da ein kleines Rätsel lösen, das klingt zwar irgendwie nett, aber auch nach der Sorte Spiel, die man nach spätestens einer Stunde gelangweilt deinstalliert. Genau so spielt sich A Space for the Unbound, bis die Fassade zu bröckeln beginnt und das Spiel seine poetische Geschichte entfaltet, die sich zwar gegen Ende etwas zieht, die Ausdauer aber nach etwa 12-stündiger Spielzeit mit einem wunderschönen Finale belohnt. Im Mittelpunkt der Handlung steht nicht etwa die Spielfigur Atma, sondern seine Freundin Raya. Und der geht es schlecht. Von den Klassenkameradinnen gehänselt, nach Schulschluss den Wutausbrüchen des Vaters schutzlos ausgeliefert, leidet sie unter Ängsten und Depressionen. Und nach brechen ihr Schmerz und ihre Verzweiflung sich Bahn in der Welt. Im Himmel zeigen sich Risse, Felsen schweben in der Luft, Albtraum und Realität vermischen sich und selbst die kleinen Kätzchen verwandeln sich in riesige geflügelte Monster. Zum Glück verfügt aber nicht nur Raya über scheinbar magische Kräfte, auch Protagonist Atma kann die Welt manipulieren. Mit einem magischen Buch kann er sich in die Köpfe der Bewohner von Loka City versetzen. Auf seiner Suche nach der verschwundenen Raya hilft er ihnen nach und nach, ihre inneren Konflikte aufzulösen. Meist durch das Lösen von Rätseln. Die arten zwar leider des Öfteren eher in Fleiß als Denkarbeit aus, trotzdem bewirken die intimen Einblicke in die Sorgen und Nöte der Nebencharaktere eine entscheidende Verwandlung. Aus Statisten werden Personen. A Space for the Unbound nimmt seine Charaktere ernst. In seinen mal träumerisch naiven, mal hochdramatischen Dialogen in englischer Sprache wirft das Spiel einen Blick auf psychische Erkrankungen bei Jugendlichen, der zwar schmerzhaft, nie aber gnadenlos ist. Denn jede Verletzung, so die Botschaft des Spiels, birgt auch die Möglichkeit der Heilung. Zyniker mögen das naiv oder abgeschmackt finden. Ich für meinen Teil hätte mir ein so heilsames Spiel wie A Space for the Unbound schon in den 90er Jahren gewünscht. When I think about it, I don't even know how it got to be this way, how it got to be so good, how it got to be. When I think about it.
Musik von Yeji. Sie ist DJ-Musikerin und das, was man wohl eine globale Playerin nennt, die unter anderem schon mit Charlie XX und Dua Lipa gearbeitet hat. Granted hieß der gerade gehörte Song. Die afrodeutsche Schauspielerin Lara Sophie Milagro ist vor allem Darstellerin, Sprecherin. Man kennt sie aber nicht nur von der Bühne, sondern auch aus Film und Serie. Unter anderem war sie in Jerks in Stralsund zu sehen und sie steht nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Ihr erster Langfilm lief im vergangenen Jahr, Emmett, tief in meinem Herzen. Da führte sie Regie, war Produzentin und Darstellerin. Jetzt kommt eine weitere Rolle hinzu, die der Talkmasterin. Gemeinsam mit KollegInnen vom Missy-Magazin und der Plattform Nachtkritik hat sie eine Gesprächsreihe erdacht und die startet jetzt. Decolonized Glamour Talks. Im Ankündigungstext zur Reihe heißt es da, warum beginnen Debatten über Diversität in der Kulturszene eigentlich so oft bei minus 100? Und so habe ich Lara Sophie Milagro zunächst gefragt, was meinen Sie damit? Was heißt minus 100? Schlechter geht es nicht?
Nein, im Gegenteil. Also das geht davon aus, dass ich es erstmal sehr erfreulich und sehr schön finde, dass sich in der deutschen Kunst- und Kulturszene ja gerade einiges ändert. Ich nehme das so wahr, dass sich das sehr im Umbruch befindet. Das heißt, es wird diverser, es wird offener für diverse Perspektiven, neue Sehgewohnheiten, es wird diverser besetzt. Auch die Geschichten werden diverser und die Figuren, die darin vorkommen, werden diverser erzählt. Und das merke ich auch an den Rollen, die mir selber angeboten wurden. Ich habe bis vor 5, 10 Jahren zu 90% noch Rollen gekriegt, die ich als oder angeboten bekommen, die ich als schwarzes Stereotyp bezeichnen würde, mehr als eine Rolle. Hausangestellte, Kleinkriminelle, Bardame. Wobei ja gar nichts dagegen zu sagen ist, diese Rollen zu spielen. Aber wenn man das eben zu 90% angeboten bekommt als schwarze Frau, dann ist es so ein bisschen frustrierend. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also ich habe jetzt meine letzten Produktionen, ich habe eine Mutter gespielt, eines Teenage-Sohns, ich habe eine Kommissarin gespielt, ich habe eine Schauspielerin gespielt, ich habe eine Lehrerin gespielt. Also das ändert sich gerade.
Aber worum geht es dann jetzt bei dem Talk?
Genau, das ist das eine. Das muss man bloß betonen, um das dann verstehen zu können. Das heißt, es geht eigentlich davon aus, dass was Erfreuliches passiert, nämlich die deutsche Kunst- und Kulturszene befindet sich im Umbruch. Mir fällt nur immer wieder auf, dass die Art und Weise, wie über diese diverser werdende Kulturszene in Deutschland gesprochen und debattiert wird, dass die immer wieder bei minus 100 ansetzt. Das heißt, es wird eigentlich immer wieder das Selbstverständliche oder das, was selbstverständlich sein sollte, diskutiert und in Frage gestellt. Also ist es denn jetzt nicht geschichtsverfälschend, wenn eine schwarze Schauspielerin die Maria Stuart spielt? Ist es denn nicht auch diskriminierend, wenn ein Schauspieler ohne Behinderung jetzt keine Figur mit Behinderung mehr spielen darf? Warum brauchen wir denn eine Quote für Frauen in Führungspositionen im Film und Theater? Sollte nicht einfach derjenige den Job bekommen, Betonung auf derjenige, der am besten ist. So, diese Fragen, ne, wo man sich dann in so einer Erklärschleife bewegt und eigentlich immer wieder das Selbstverständliche verhandelt. Und das meine ich mit minus 100. Die deutsche Kunst- und Kulturszene wird diverser, aber die Debatte darüber, die setzt irgendwie ganz weit hinten an.
Und wo setzen Sie an? Also mit wem reden Sie?
Ja, in den Decolonized Glamour Talks habe ich mir 12 wunderbare Gästinnen eingeladen zu einem Heart-to-Heart-Talk, zu einem Real-Talk über die zeitgenössische deutsche Kunst- und Kulturszene. Und in diesen 12 Talks rede ich mit meinen Gästinnen, die sämtlichst Künstlerinnen sind. Und wir bewegen uns eben nicht in diesen Erklärschleifen, sondern wir setzen woanders an. Wir nehmen das als gegeben hin, dass es gut ist, dass die deutsche Kunst- und Kulturszene diverser wird und tauschen uns aus über unsere Arbeit, über unsere Wünsche und Träume, auch Albträume, aber auch Visionen für diese sich im Umbruch befindende deutsche Kunst- und Kulturszene und feiern uns und unsere Kunst und diese Szene, die sich gerade in diesem wunderbaren Umbruch befindet.
Wenn jetzt die deutsche Kunst- und Kulturszene so einen Talk noch nötig hat, dann kann es ja aber trotzdem nicht so wunderbar sein, wie Sie es beschreiben.
Naja, also es ist wie gesagt im Umbruch, ne? Also es war bis vor kurzem noch so, dass eben diese diversen Perspektiven im Film, im Theater, im Fernsehen kaum abgebildet waren. Und das gilt auch für andere Kunst- und Kultursparten. Und das ändert sich jetzt gerade. Das hat sich zum ersten Mal in der öffentlichen Wahrnehmung geändert, würde ich sagen 2012 mit der sogenannten Blackfacing-Debatte, wo das erste Mal den Mainstream erreicht hat. In der Community wurde das schon länger diskutiert und natürlich hat das jetzt auch nochmal besonders Fahrt aufgenommen seit den Ereignissen der letzten paar Jahre, der Black Lives Matter-Bewegung, die es ja auch schon ganz lange gibt, aber die eben dann vom Mainstream wahrgenommen wurde. Das heißt, wir befinden uns halt in einer ganz spannenden Zeit. Also wir haben einerseits eben noch die Tatsache, dass bis vor kurzem diese Diversität noch gar nicht gegeben war und diese Perspektivvielfalt noch gar nicht gegeben war im Theater, im Film, also in Bereichen, wo man ja eigentlich denkt, die sind besonders visionär und da versammeln sich besonders visionäre Menschen, die für ein Publikum horizonterweiternde Dinge präsentieren wollen. Zum Beispiel die KollegInnen, die KünstlerInnen, die SchauspielerInnen mit Behinderungen, die sehe ich noch kaum vertreten und da findet auch kaum authentisches Casting statt. So, das heißt also einerseits ändert sich viel, andererseits wird es aber auch, wie das auch immer so ist, wenn Veränderung ist, sehr stark auch in Frage gestellt und es gibt auch einen Backlash und es ist immer noch so, dass wir, glaube ich, dass die große Aufgabe ist, dass Kunst und Kultur in Deutschland die Gesellschaft abbildet, für die sie Kunst und Kultur macht.
Genau,
und die Menschen abbildet, für die sie das macht und nicht nur für ein kleines, exklusives Grüppchen.
Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Also einerseits hat die Kunst- und Kulturszene eine Vorreiterrolle, wenn es um Diversität geht und andererseits geht es immer nur nach vorne? Gibt es nie einen Backlash?
Also das ist ja was man kennt, also was man auch aus der Frauenbewegung zum Beispiel kennt oder aus anderen emanzipatorischen Bewegungen. Man erreicht Dinge, also wir können uns heute auch nicht mehr vorstellen, dass bis vor ein paar Jahrzehnten eine Frau noch ihren Ehemann fragen musste, wenn sie ein Konto eröffnen wollte oder einen Führerschein machen wollte. Und heute ist das selbstverständlich. Oder auch als das Gendern anfing in der Sprache. Also da war ich noch ein Kind, aber ich erinnere mich trotzdem noch daran, wie sich darüber lustig gemacht wurde, dass man jetzt sagen muss, also Schauspieler und SchauspielerInnen, ne? Und ob das denn nötig wäre. Und Schauspieler, das umfasst doch schon die ganze Welt, wenn man das sagt. Das muss man doch nicht extra noch kennzeichnen. Also ich glaube, es ist immer so bei emanzipatorischen Bewegungen eine Community, sogenannte Minderheiten, ich betone mal gerne sogenannte, weil alle zusammengenommen sind wir die Mehrheit und gerade wenn wir zum Beispiel über Frauen sprechen, die sind da keine zahlenmäßige Minderheit. Ich glaube, es gibt auf der Welt sogar mehr Frauen als Männer, aber es geht eben um Zugänge und um Teilhabe und die erkämpfen sich bestimmte Rechte, die eigentlich Bürgerrechte sind, Menschenrechte sind und das muss dann verteidigt werden und das wird auch immer wieder in Frage gestellt.
Warum heißt das Format Decolonized Glamour Talks? Was ist genau das Glamouröse jetzt daran?
Ja, das Glamouröse ist, dass wir uns und unsere Arbeit feiern, dass wir uns als integralen Bestandteil, also wenn ich sage uns, sind das eben vor allen Dingen KünstlerInnen aus diesen Communities, aus denen sich ja auch meine GästInnen zusammensetzen, dass wir genauso ein integraler Bestandteil der deutschen Kunst- und Kulturszene sind und wunderbare Kunst machen, wie die sogenannte Mehrheitsgesellschaft und dabei glitzern und glamourös aussehen. Also das werden Sie sehen, wenn Sie dann die Talks hoffentlich sehen, ab der nächsten Woche, dass wir auch immer als kleines Sahnehäubchen eine Performance noch am Ende jedes Talks haben, die ich als mein persönliches Highlight gemeinsam mit der Gästin performen werde und auch da glitzern und glänzen wir und richten eben den Spotlight auf uns als Künstlerinnen und unsere Arbeit. Das ist uns wichtig klarzumachen, wir sind in erster Linie KünstlerInnen und nicht SprecherInnen bestimmter Communities. Und ganz wichtig ist mir auch zu sagen, ich habe die Decolonized Glamour Talks erfunden, aber diese Kombination zwischen Decolonizen und Glitzern und Glamour, die habe ich nicht erfunden. Das ist ein ganz altes Tool und eine ganz alte Strategie in diesen Communities, sei es die BIPOC-Communities, innerhalb einer diskriminierenden Struktur oder innerhalb einer Gesellschaft, wo sie um ihre Rechte kämpfen, sich Nischen zu suchen, wo sie sich feiern, wo sie glitzern und leuchten und scheinen. Das ist eine ganz, ganz alte Strategie und ein ganz, ganz altes Tool, was schon viele, viele Menschen vor mir praktiziert haben, auf deren Schultern ich sitze damit sozusagen und wo ich das fortsetze, diese Kontinuität.
Lara Sophie Milagro zur von ihr mitentwickelnden Gesprächsreihe Decolonized Glamour Talk. Ab dem 9. Februar kann man die Gespräche online abrufen bei Missy Magazin, nachtkritikplus.de und auch auf einem eigens generierten Decolonized Glamour Talk YouTube-Kanal. Und hier ist eine neue Stimme, Bumpy aus Down Under. Die indigene Sängerin, die erinnert ein bisschen an Erika Badu, wie hier schon gleich zu hören. Und das aktuelle Stück Hide and Seek heißt es. Just
count one to five. I need a better chance to run and hide. Oh, tell me now, what is it that you seek? I need a little bit of clarity. Sitting here, I'm out of sight. I'm thinking about the ways to make you mine. I'm curious about your mystery. Come on in. To 10, I need a little longer. Been running these thoughts through my head. Oh, I got a problem.
Wer liest, ist ja klar im Vorteil. Das wird leider viel zu oft vergessen. So scheint auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, manche Dinge nicht richtig gelesen oder vielleicht nicht genau gelesen zu haben. Klaus Pokatzki erinnert in seinem Iswas nochmal daran, in welchen Büchern Herr Maaßen nachschlagen kann, um die Welt besser zu verstehen.
Herr Maaßen, Sie tun mir wirklich leid, was Sie alles ertragen müssen. Unter Rassismus gegen Weiße leiden Sie. Woran leiden Sie wohl noch? Ich kann ja nur hoffen, dass das noch nicht so schlimm war, als Sie Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz waren. 6 Jahre lang, von 2012 bis 2018. Da mussten Sie doch tatsächlich unsere Verfassung schützen, unser Grundgesetz. Diskriminierungen aller Art werden da verdammt. Egal, wo jemand herkommt, welche Sprache er oder sie spricht, welche Hautfarbe oder welche Religion er oder sie hat, da steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. In der U-Bahn übrigens auch und im Bus. Wenn die überfüllt sind, muss doch tatsächlich kein Schwarzer aufstehen, damit ein Weißer sich hinsetzen kann. Haben Sie denn das Grundgesetz schon mal gelesen? Sollten Sie mal tun. Das bekennt sich übrigens gleich im ersten Satz zur Verantwortung vor Gott. Kennen Sie Gott? Das ist der Vater von Jesus Christus. Kennen Sie den denn? Das war der größte Antirassist, den Sie sich überhaupt nur vorstellen können. Steht alles im Neuen Testament. Haben Sie das schon mal gelesen? Sollten Sie mal tun. Übrigens, die Partei, der Sie seit 1978 angehören, hat ein C im Namen. Wussten Sie schon, dass mit dem C genau dieser Jesus gemeint ist? Dieser Antirassist, der stolz auf ein Grundgesetz ist, das auch Afrikaner und Araber als gleichwertige Menschen ansieht? Wie haben Sie es nur mehr als 4 Jahrzehnte in einer solchen Jesus-Partei ausgehalten? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sie dann allem Möglichen leiden. Aber wenn Sie mal unser Grundgesetz durchlesen und das Neue Testament, dann lernen Sie ein wenig über unser Land und die Partei, die Sie nicht mehr haben will. Aber vielleicht wird dann ja alles noch viel schrecklicher für Sie. Sie müssen dann aber nicht gleich braun werden. Herr Maaßen, Sie tun mir so schrecklich leid.
Und noch eine traurige Meldung zum Schluss. Der spanische Modedesigner Paco Rabanne ist gestorben. Viele denken jetzt womöglich erst einmal an seine Parfums. Dabei war er doch sehr viel mehr als nur ein guter Promoter seiner Düfte. Paco Rabanne erfand unter anderem den Catsuit, den Jane Fonda im Kultfilm Barbarella getragen hat. Er entwarf Kleidung aus Aluminium, Plastik, Papier. Und bis heute sind ja vor allem seine Kettenhemden sehr bekannt. Er experimentierte einfach mit Materialien. Seine Space-Mode war von der Raumfahrt und auch von Science-Fiction inspiriert. Und er selbst wiederum inspirierte beispielsweise Pierre Cardin. Paco Rabanne wurde 88 Jahre alt. Und das war dann auch schon Corso Kunst und Pop für heute. Am Mikrofon Susanne Lurweg und ich sage danke fürs Zuhören.